Herzlich willkommen bei Fließende Wasser, dem Podcast der Flussreporter. Mein Name ist Rainer B. Langen und für diese Ausgabe bin ich verbunden mit der Fischökologin Dr. Sandra Bibiana Correa von der Mississippi State University in den USA. Wir haben uns verabredet für ein Gespräch über Fische, die im Wald Früchte fressen. Sandra Correa hat die Ökologie der fruchtfressenden Fische im Amazonasgebiet zusammen mit mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aus den USA, Südamerika und Europa untersucht. Die Ergebnisse wurden im renommierten Wissenschaftsjournal PNAS veröffentlicht. Herzlich willkommen, Frau Dr. Correa.
Danke für die Einladung und die Gelegenheit, zu Ihrem Publikum zu sprechen.
Wie viele Arten von fruchtfressenden Fischen gibt es im Amazonasgebiet?
We have done several reviews of literature looking at reports of fishing.
Wir haben mehrere Literaturauswertungen vorgenommen über Fische, die Früchte fressen. Da gibt es derzeit etwa 100 Arten, die Früchte fressen. Die Bedeutung von Früchten in der Ernährung kann unterschiedlich sein. Obst ist eben eine sehr saisonale Nahrungsquelle. Wir gehen davon aus, dass sich etwa 30 Arten überwiegend von Früchten ernähren.
Species, so those that eat fruit, that the majority of their diet is composed of fruit, I will say are about 30 species.
Wie kommt es, dass sie die Früchte im Wald fressen?
Everyone asks that question because it sounds bizarre, right?
So what happens? Das ist eine Frage, die sich jeder stellt. Es klingt bizarr, nicht wahr? Im Amazonasgebiet werden in einem Teil des Jahres die Wälder entlang der Flüsse überflutet, die sogenannten Auenwälder. Die Überschwemmungen können sehr umfangreich sein, bis zu 6-7 Monate lang. Dann kann die Wassertiefe über 10 Meter betragen. Also eigentlich ist 10 Meter der Durchschnitt. Das Wasser kann bis zu 30 Meter hoch stehen. In dieser Zeit schwimmen die Fische im Wald. Und ich mache immer gerne den Vergleich, dass man in den dritten Stock eines Gebäudes geht, dann ein Fenster öffnet und auf ein Kanu springt. Die Überschwemmungen finden seit 20 Millionen Jahren jedes Jahr zur gleichen Zeit statt. Die Fische haben Anpassungen entwickelt, um die Früchte zu fressen. Und wenn sie die Früchte fressen, ist das sehr faszinierend, denn in den meisten Fällen verschlucken sie die Samen und verbreiten sie später.
Also die Früchte stammen von den Bäumen im Wald.
Yeah, that's right. And one thing that is fascinating is that because
ja, das stimmt. Und eine Sache ist faszinierend. Weil die Überschwemmungen so lange andauern, haben die Pflanzen eine Anpassung entwickelt, bei der sie die Fruchtproduktion mit synchronisieren. Wenn man also mit dem Kanu durch die Gegend fährt, sieht man, dass alle Bäume während der Überschwemmungszeit Früchte tragen. Es ist also eine wirklich verlässliche Ressource. Und sie ist sehr reichhaltig, weil die Früchte sehr nährstoffreich sind.
Damit ich eine ungefähre Vorstellung bekomme, was das für Früchte sind. Sind das Beeren? Haben sie viel Fruchtfleisch wie Tomaten? Sind sie hohl wie Paprika?
So, those are good examples. So, there is a tremendous variety of fruits.
Das sind gute Beispiele. Es gibt eine enorme Vielfalt an Früchten und Fischen, sowohl an fleischigen Früchten, wie Sie sie erwähnt haben, als auch an Beeren, die viel Fruchtfleisch haben. Davon gibt es viele. Aber es gibt auch andere Arten, zum Beispiel Früchte wie Kirschen, die nur einen einzigen Kern haben, also einen einzigen großen Samen. Es gibt auch andere Dinge wie Nüsse, die trocken sind. Sie fressen also nur die Samen. Die Vielfalt bei den Früchten ist groß. Jede Frucht hat verschiedene Nährstoffkomponenten. Das ist wie bei einem Buffet, bei dem man sich verschiedene Dinge aussucht, die man mag. Nun, die Fische machen das Gleiche. Sie stellen sich eine Mahlzeit zusammen, wenn man so will, indem sie verschiedene Früchte mit unterschiedlichem Nährstoffgehalt auswählen.
Wie finden die Fische die Früchte? Schwimmen die an der Oberfläche oder sind die untergetaucht im Wasser?
We don't know yet what is the cue.
Wir wissen noch nicht, was der Auslöser ist. Wir wissen nicht, ob es etwas Chemisches ist, wie der Geruch im Wasser, der Geruch von reifem Obst, der Fall auf das Wasser. Wenn die Früchte fallen, geben sie ein Geräusch von sich. Das könnte also auch ein Weg sein, wie sie herausfinden, dass es Bäume gibt, die Früchte fallen lassen. Und dann können sie sie von der Oberfläche pflücken. Oder wenn die Früchte sinken, weil nicht alle von ihnen schwimmen. Sie können sie beim Absinken auffangen. Fische, die am Grund leben, können sie vom Boden aufpicken.
Was bedeuten die Fische für die Bäume?
Im Amazonasgebiet, in allen tropischen Wäldern, sind die Bäume auf Tiere angewiesen, die ihre Samen transportieren. Bäume können sich ja bekanntlich nicht fortbewegen und schon gar nicht ihre Samen irgendwo anders hin transportieren. Das bedeutet also, dass die Samen, die die Nachkommen des Baumes sind, von Tieren abhängig sind, die sie fressen. Und wenn sie sie fressen, verschlucken sie sie und tragen sie in ihren Bäuchen. Je weiter das Tier dann umherwandert und die Samen später ausscheidet, desto weiter entfernt sich der potenzielle Keimling vom Mutterbaum. Das vermindert die Konkurrenz mit dem Mutterbaum und das Risiko, später von Pflanzenfressern verspeist zu werden. Denn je mehr Samen unter dem Baum konzentriert sind, desto eher werden sie dort gefressen. Die wichtige Rolle der Fische besteht also darin, die Samen von den Bäumen wegzutragen, um die natürliche Regeneration des Waldes aufrechtzuerhalten.
Spielen die Früchte eine Rolle für die Fortpflanzung der Fische?
Yes, because the fruits are energy.
Ja, denn die Früchte liefern Energie. Deshalb frage ich die Leute immer, warum sie gerne Obst essen. Nun, die meisten Leute wissen, dass sie beim Verzehr einer Banane eine Packung Zucker aufnehmen, der ihnen Energie gibt. Bei den Fischen ist es dasselbe. Wenn sie Früchte essen, sammeln sie Fett in ihrem Körper an. Und bei vielen Fischen ist die Fortpflanzungszeit mit der Zeit nach den Überflutungen synchronisiert. Das bedeutet, dass sie während der Hochwassersaison von dieser enormen Menge an Früchten profitieren. Und später, wenn das Wasser zurückgegangen ist, pflanzen sie sich fort. Es handelt sich also um eine symbiotische Beziehung, bei der sich die beiden gegenseitig helfen. Die Fische helfen also bei der Wiederaufforstung der Wälder. Und die Wälder liefern Nahrung, die die Fischbestände aufrechterhält.
Lassen Sie uns bitte über Zahlen noch einmal kurz sprechen. Wie groß ist der Anteil des Amazonasgebiets, über den wir jetzt sprechen, wenn wir über fruchtessende Fische und ihre ökologische Bedeutung sprechen?
So the Amazon basin is about 6 million square kilometers.
Das gesamte Amazonasbecken ist etwa 6 Millionen Quadratkilometer groß. Von den Anden bis zum Atlantik bilden sich die Auenwälder im Tiefland, das heißt unter 500 Meter über dem Meeresspiegel. Dort findet man diese ausgedehnten Überschwemmungsgebiete. Das sind 15% von Tiefland-Amazonien. Dann bilden sich Auenwälder so gut wie an jedem Fluss in Amazonien, mit Ausnahme einiger weniger Fälle, in denen die Flüsse durch Schluchten verlaufen. Das bedeutet, dass es eine enorme, sehr große Menge an Auenwäldern im gesamten Einzugsgebiet gibt.
Wie konnten Sie in diesem riesigen Gebiet Forschung betreiben zu Ihrem Thema?
Ja, es ist sehr challenging.
Das ist eine große Herausforderung, besonders bei dieser Studie. Wir hatten das Glück, dass viele Wissenschaftler mit uns zusammengearbeitet haben. An dieser Studie wirkten mehr als 140 Co-Autorinnen und Autoren mit. Wir haben mit dem Amazon Tree Diversity Network zusammengearbeitet. Das ist ein Konsortium mit Sitz in den Niederlanden, das die Zusammenstellung von Daten aus Waldparzellen koordiniert. In diesem Fall haben wir Waldparzellen ausgewählt, die Auenwälder bilden, was eine wirklich schwierige Arbeit ist, weil diese Wälder eben so oft überflutet sind. Die Einrichtung einer Kette von Messpunkten Und die Kartierung aller Bäume und die Identifizierung aller vorhandenen Bäume muss in der Trockenzeit erfolgen, wenn sich die Bäume gerade nicht fortpflanzen. Für Botaniker ist es also eine große Herausforderung, die Bäume mit Blüten oder Früchten zu identifizieren. Auf der anderen Seite haben wir ein weiteres Konsortium, das in Frankreich ansässig ist und Informationen über Fische sammelt. Biologen sammeln Fische im gesamten Amazonasgebiet. Wir haben also diese beiden enormen Datensätze zusammengeführt. So konnten wir die Vielfalt sowohl der Bäume als auch der Fische kartieren.
Haben diese Fische eine wirtschaftliche Bedeutung?
Tremendous, tremendous. So, I apologize if anyone is offended, but these fish taste delicious.
Sie sind unglaublich wichtig. Ich bitte um Verzeihung, falls ich jetzt jemandem zu nahe trete, aber dieser Fisch ist köstlich. Stellen Sie sich ein Tier vor, das sich frei in der Landschaft bewegt und Obst frisst. Die Fische haben das, was die Menschen ein süßes Fleisch nennen, weil es sehr geschmackvoll ist. Diese Fische sind ein Grundnahrungsmittel auf den Tischen der indigenen Gemeinden und der ländlichen Gemeinden an den Ufern der Flüsse. Darüber hinaus werden diese Fische intensiv für größere Märkte gefangen, für die regionalen Märkte und dann für den Export in die Hauptstädte. So werden zum Beispiel in Kolumbien, woher ich stamme, von Leticia, der Hauptstadt des dortigen Amazonasgebiets, viele Fische nach Bogotá, der Hauptstadt des Landes, geliefert. In Brasilien, wo die Fische in Manaus, einer großen Stadt im Amazonasgebiet, gefangen werden, werden sie alle oder jedenfalls viele nach Sao Paulo exportiert. Sie haben also eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Nicht nur für den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung, sondern auch für die Wirtschaft der Region.
Not just the subsistence of local peoples, but also because it moves the economy of the region.
Was sind die größten Bedrohungen für dieses Ökosystem mit früchtefressenden Fischen und Überflutungswäldern?
The biggest threats are I would say threefold. So one is
die größten Bedrohungen sind dreierlei, würde ich sagen. Das eine ist, dass diese ganze Interaktion davon abhängt, dass die jährlichen Überflutungen ebenso vorhersehbar sind wie ihr Ausmaß. Zum größten Teil können die Fische und die Bäume mit Überschwemmungen der letzten x Monate um x Meter rechnen. Und das beginnt um diese und jene Zeit des Jahres. Das alles ändert sich aus zwei Gründen. Zum einen werden im Amazonasgebiet Dämme gebaut. Das Amazonasbecken und viele seiner Nebenflüsse sind sehr groß und haben ein großes Potenzial für die Wasserkraft. Die Stauhaltungen sind ein großes Problem, weil sich dadurch die Art der Überschwemmungen verändert und nicht mehr vorhersehbar ist.
Potential for hydropower, so there are certain being dams are certain being built, and that's a major problem because that changes the nature of that flooding, and is no longer predictable. The other issue is large-scale deforestation. So,
die großflächige Abholzung der Wälder ist das nächste Problem. Wenn die Aue überschwemmt wird, werden Sedimente abgelagert, auf denen Bäume gut wachsen, wie mit Dünger. Dies hat in vielen Teilen des Amazonasgebiets, insbesondere im östlichsten Teil des Einzugsgebiets, zu einer großflächigen Abholzung geführt. Und das hat nicht nur Auswirkungen, weil es keine Bäume mehr gibt, die Früchte tragen, sondern auch, weil die Ursachen auf lange Sicht im Wesentlichen Trockenheit, Dürre, regionale Dürre sind, weil die Bäume nicht mehr schwitzen. Dieses verdunstete Wasser fehlt dann für die Bildung von Regen in der Region.
Evapotranspiration, meaning like the trees are not sweating anymore and producing, contributing to produce rain at that region.
Wie wirkt sich der Klimawandel aus?
We are starting seeing like really extensive and hard droughts.
Wir erleben nun wirklich ausgedehnte und harte Dürreperioden. Also wir sehen Jahrzehnte, in denen es zwei oder drei Dürre-Episoden innerhalb desselben Jahrzehnts gab, die aber als Jahrhundertdürre angesehen wurden. Stellen Sie sich das vor. Die Häufigkeit dieser extremen Dürren ändert sich also und wird sehr häufig. Und auf der anderen Seite gibt es Perioden mit wirklich ausgedehnten Überschwemmungen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich dadurch die Umweltreize für Pflanzen und Fische verändern. Und das bringt die Ökologie aus der Balance.
Was kann man aus Ihren Erkenntnissen für den Umgang mit Flüssen und Wäldern in Amazonien lernen?
I think it's important to understand that the fish and the forests are interlinked.
Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass die Fische und die Wälder miteinander verbunden sind. Sie sind voneinander abhängig und sie sind darauf angewiesen, dass die Flüsse und die Überschwemmungsgebiete der Flüsse funktionieren. Wir müssen auch verstehen, dass die Überfischung sowohl die Anzahl der Fische, also die Größe der Populationen dieser fruchtfressenden Fische, als auch die Größe der Fische verringert. Es verschwinden sehr große Fische, weil diese für die Fischerei begehrt sind. Aber auch die Anzahl der Fische wird reduziert. Das bedeutet, dass es in der Landschaft weniger Fische gibt, die zum Prozess der natürlichen Regeneration der Wälder beitragen. Was also getan werden kann, ist zu versuchen, die Überschwemmungsgebiete zu erhalten, ihre Funktionalität zu bewahren, dass sie jährlich überflutet werden. Dazu kommt, wir müssen die Wälder oder Auenwälder, die ihre fruchttragenden Bäume verloren haben, wieder aufforsten. Wir müssen also die Zahl der Bäume, die Früchte tragen, erhöhen, damit wir mehr Fische haben.
Flüsse sind ein Lebensraum voller Überraschungen. Das hat sich auch in dieser Folge wieder gezeigt. Ich bleibe mit spannenden Einblicken zurück. Sie zeigen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, genau auf und in die Flüsse zu blicken. Nicht nur wegen der Überraschungen. Sie liefern auch weitere Argumente, warum es wichtig ist, sorgsam mit natürlichen Lebensgrundlagen umzugehen und sie zu schützen. Haben Sie vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Frau Dr. Correa.
Thank you so much, Rainer, for the opportunity, and I'm very excited to hear that.
Vielen Dank, Rainer, für diese Gelegenheit. Ich bin wirklich begeistert zu hören, dass Sie so viel Wert darauf legen, der Öffentlichkeit die Bedeutung von natürlichen Ressourcen zu vermitteln. Ich weiß die Gelegenheit zu schätzen und hoffe, dass Ihnen allen dieser Podcast gefallen hat.
Ich habe auch noch einen Dank. Er geht an die Flussreporterin und meine Kollegin Sonja Bettel. Sie hat uns für die Übersetzungen ihre Stimme geliehen. Das war die 7. Folge von Fließende Wasser, dem Podcast der Flussreporter. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schreibt uns bitte eine E-Mail an news@flussreporter.eu. Und wenn ihr keine Ausgabe von Fließende Wasser verpassen möchtet, abonniert uns bei Spotify oder einer der vielen anderen gängigen Plattformen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.